Dieser Podcast wird präsentiert von Skoda. Endlose Meetings, ermüdende Videokonferenzen. Wäre es nicht schön, wenn es im Job auch mal schnell ginge? Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV 80 hat nicht nur eine Reichweite von über 500 Kilometern, sondern ist auch in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80%. Für bis zu weitere 400 Kilometer Dienstreise. Mehr dazu auf skoda.de/flotte-enyaq.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts FAZ Wissen. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Sibylle Anderl.
Und ich bin Joachim Müller-Jung.
Wie Sie vielleicht wissen, sind wir beide Redakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Astrophysikerin und Joachim ist Biologe. Und auch heute, so wie jede Woche, werden wir hier wieder aktuelle Forschungsresultate präsentieren und diskutieren. Ich muss ja gestehen, dass ich in dieser Woche ein bisschen im Marsfieber bin. Heute Abend, am Donnerstagabend, landet der Perseverance Rover der NASA. Wenn Sie Lust haben, können Sie das heute Abend live mit mir ab 20.15 Uhr auf ARD Alpha verfolgen. Aber hier in diesem Podcast soll es heute leider nicht um Marsmikroben gehen, sondern um Erdmikroben. Corona ist weiter das dominierende Thema. Leider nicht unbedingt immer mit positiven Nachrichten. In Deutschland ist der Anteil der britischen Mutante B117 auf 22% angestiegen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das? Was heißt das für den Fortgang des Infektionsgeschehens? Und vor allem auch eine wichtige Frage, bleibt der Immunschutz auch gegenüber den Mutanten bestehen? Von der WHO war jüngst eine Warnung im Kontext der Mutanten zu hören, dass es Fälle von Reinfektionen gibt, also dass sich Leute mehrfach anstecken. Joachim, du hast uns heute ein paar Studien zur Frage dieser Mehrfachinfektion mitgebracht. Das ist natürlich eine ganz zentrale Frage, wenn es um die Impfung geht, wenn es um eine Prognose für den weiteren Verlauf der Pandemie geht. Wurde auch schon lange diskutiert. Was gibt es da jetzt Neues?
Ja, da gibt es, Sibylle, eine ganze Menge neuer Paper. Ich habe jetzt nur drei mitgebracht. Vieles muss man dazu sagen, allerdings, und das zeigt auch, dass die Erfahrungen erst so langsam sich ansammeln, vieles ist noch im Preprint, also noch nicht begutachtet. Zwei Paper, die wir heute besprechen, gehören auch dazu. Ein drittes im British Medical Journal, das ist schon begutachtet und ist auch veröffentlicht. Und mit dem will ich mal anfangen, weil es eben diese wichtige Frage, die viele beschäftigt, und zwar nicht erst seit jetzt, seit es die Mutanten gibt und nicht erst seitdem wir uns mit Impfungen ganz intensiv beschäftigen, sondern eigentlich schon im letzten Jahr. Die Frage nämlich, kann man sich eigentlich zweimal hintereinander anstecken? Eine ganz wichtige Frage, kann man sich ja denken. Und wir haben inzwischen ja, wie du weißt, über 2 Millionen, deutlich über 2 Millionen genesene Covid-19-Patienten oder ich sag mal genesene Corona-Infizierte. Es sind ja nicht alle schwer krank geworden und auch nicht alle natürlich in einer Klinik eingewiesen worden. Deswegen, aber 2 Millionen sind es jedenfalls, die einen positiven Test hatten. Und diese 2 Millionen, die fragen sich, erstens, muss ich geimpft werden? Ist es besser, wenn ich geimpft werde? Muss ich vielleicht nur einmal geimpft werden? Und wie steht es denn, bis ich die Impfung bekomme, denn mit meiner Ansteckungsgefahr, das Risiko, gibt es das Risiko? Und da habe ich dieses eine Paper aus British Medical Journal mitgebracht, eine Fallbeschreibung.
Ist ganz interessant, weil der Titel ja heißt Neuinfektion oder ja, kann man das übersetzen mit anhaltende Virenproduktion? Also das ist, war, ich erinnere mich ganz am Anfang auch immer die Frage, da gab es ja auch schon im vergangenen Frühjahr Spekulationen von Leuten, die dann plötzlich nach einiger Zeit wieder positive Tests hatten und wo dann die Frage war, ist das jetzt ein Testproblem, dass die negativen Tests zwischendrin falsch negativ waren oder ist es halt wirklich eine Reinfektion? Also das war früher immer das methodische Problem. Das gibt's jetzt immer noch. Kann man das aus dem Titel schließen?
Ja, die Probleme beim Testen gibt es natürlich immer noch. Falsch positive gibt es natürlich, falsch negative auch. Und den dritten Fall, das ist eben der, dass eine Infektion sehr lange anhält oder dass das Virus jedenfalls lange im Körper noch vorhanden ist, auch nachweisbar ist oder eben auch unter Umständen nicht nachweisbar ist. Es gibt Fälle von Covid-19-Patienten, die also zwei Monate und länger das Virus im Körper haben und auch nachweisbar im Körper haben. Das heißt, wenn jemand dann nach zwei Monaten nochmal einen Test macht und dann einen positiven Bescheid bekommt und sich dann fragt, ja, habe ich mich jetzt vielleicht nochmal angesteckt und wird das vielleicht schlimmer, dann kann es auch sein, dass es vielleicht noch gewissermaßen die Überbleibsel aus der ersten Infektion waren. Diese Fälle gibt es, sind sehr, sehr selten, deswegen würde ich das jetzt nicht als die wahrscheinlichste Lösung ansehen. Aber das muss man bedenken. Es kann, gerade bei, wenn man immunsupprimiert ist als Patient, kann es sein, dass das Virus sehr lange in Reservoiren im Körper noch quasi vorhanden ist, dass es sich auch noch vielleicht unter Umständen leicht vermehrt. In der Lunge, das ist nachgewiesen, da gibt es dieses Reservoir definitiv. Nur heißt das nicht, dass jemand dann monatelang mit einer Lungenentzündung da liegen muss. Es kann eben auch sein, dass es dann ausheilt, aber dann noch ein Rest von Viren übrig bleibt, wie auch immer. Das ist der Fall, über den wollen wir gar nicht sprechen, sondern eigentlich über den Fall, dass sich jemand wirklich zweimal ansteckt und wo ja dann die Vermutung naheliegt, das ist ja das, was uns alle beschäftigt, lässt die Immunität dann nach so einer, wenn man so eine Covid-19-Infektion ausgestanden hat, so nach, dass man dann wirklich vielleicht ein zweites Mal angesteckt werden kann und vielleicht krank wird. So, und dieser Fall.
Dieses Paper, das erzählt jetzt sozusagen einen einzigen Fall von einem 43-jährigen Hispano-Amerikaner. Was ist mit dem genau passiert?
Ja, genau. Und das ist ein ganz trauriger Fall, wenn man bei der ersten Seite hängen bleibt, weil man erfährt, dass der Mann alle Risikofaktoren mitbringt, die man eigentlich mitbringen kann. Ein 43-Jähriger, allerdings sehr Diabetespatient, stark übergewichtig, viele Krankheiten, die dazukommen, die ihm das Leben ohnehin schon schwer gemacht haben. Der hat sich im April 2020 infiziert und ist dann eingewiesen worden und hat auch das Virus wirklich über Monate mit dem Virus gekämpft, wurde dann nach allen Regeln der Intensivkunst und der Corona-Medizin behandelt. Der brauchte natürlich eine Beatmung. Er hat auch einen Luftröhrenschnitt gekriegt, hat dann so eine Tracheostomie-Maske bekommen. Also er hat dann quasi danach auch quasi durch die Luftröhre direkt atmen müssen. Der war also wirklich schwer geschädigt, war einen Monat lang an der ECMO, also quasi an der extrakorporalen Sauerstoffversorgung angeschlossen, eine Maschine, die dann im Extremfall, wenn der Mensch einfach gar nicht mehr genug Sauerstoff einatmet, dann behandelt wird, und da muss er natürlich intensiv behandelt bleiben. Kurz gesagt, der Mann, 43, ist zwei Monate lang in der Klinik gewesen, hat's überlebt, zum Glück, knapp, aber er hat's überlebt und ist dann nach drei negativen Tests nach Hause gegangen. Und dann ist es zwei Monate später, nach seiner Entlassung, offenbar zu einer Reinfektion gekommen. Man muss dazu sagen, Reinfektion definiert die CDC, die amerikanische Seuchenbehörde, als eine Infektion mehr als 90 Tage nach dem ersten Positivtest. Das heißt, wenn man zum zweiten Mal positiv ist, nach mehr als 90 Tagen, dann sagt die CDC, das ist eine Reinfektion. Das heißt, die Klinik, in dem Fall die Klinik in Yale, ist davon ausgegangen, das ist eine Reinfektion. Wir haben vier Monate nach der ersten Infektion. So, und dann hat sich herausgestellt, der Mann ist gar nicht so schwer krank. Der hat zwar Hustenprobleme, der hat ein paar Symptome, dann auch Covid-Symptome gezeigt, aber die waren nicht so gravierend, dass er hätte eingewiesen werden müssen. Dann ist er nochmal nach Hause und dann zwei Wochen später ist er halt nochmal in die Klinik gekommen. Und diesmal hat er wirklich wieder geklagt über Symptome, Kurzatmigkeit, hat Luftnot auch gehabt. Und dann hat man natürlich auch das Schlimmste befürchtet und hat ihn auch entsprechend medikamentös behandelt mit monoklonalen Antikörpern und Glukokortikoiden, also Intensivpatienten bekommen das, damit sie quasi so Entzündungshemmer, damit die Entzündung nicht fortschreitet, weil man eben Sorge hatte, dass das Immunsystem quasi völlig entgleist. Das ist aber nicht passiert. Interessanterweise ist dann auch nach dieser Einweisung, nach dieser zweiten Einweisung in die Klinik, ist er eine Woche im Krankenhaus geblieben, ist allerdings dann nicht mehr schwer erkrankt. Es ist quasi bei diesen moderaten Symptomen geblieben. Er hat seine Tracheostomie-Maske getragen, wurde auch zwischenzeitlich kurz beatmet, aber es wurde nicht mehr so schwer. Und das ist eigentlich ein Fall, den man da im British Medical Journal nachlesen kann, der zeigt, es gibt diese Reinfektion, das ist auch das, was man vorher wusste, sie sind selten, aber sie sind selbst bei schweren Fällen, kann die Reinfektion auch milde verlaufen. Das fand ich eine ganz gute Nachricht. Man muss nicht das Schlimmste befürchten, dass es bei der Reinfektion schlimmer wird, sondern ganz im Gegenteil. Das ist offenbar die Erfahrung, die man bis jetzt gemacht hat, dass die Reinfektion in der Regel sogar leichter verläuft.
Das kann man aber ja vermutlich aus diesem Einzelfall noch nicht unbedingt schließen. Ja. Das heißt, da braucht man noch andere Studien.
Ja, völlig richtig. Das wäre auch fatal, wenn man jetzt von diesem Fall auf alle anderen Fälle schließen könnte. Denn dann müsste man zumindest für die Patienten, die sich schon infiziert haben, die schwer krank waren, natürlich auch könnte man völlig Entwarnung geben. Das kann man nicht.
Nochmal kurze Nachfrage. Mich interessiert nur mal allgemein, dass so ein ganzer langer Artikel über einen einzelnen Patienten veröffentlicht wird. Ist das häufig der Fall? Mir kommt das irgendwie so ein bisschen, hat ja schon was Anekdotisches. Was kann man daraus wirklich folgern?
Nee, anekdotisch ist es natürlich nicht, weil da natürlich sehr genau verfolgt wurde, sehr genau untersucht wurde und das protokolliert wurde. Kasuistik, also die Fallbeschreibung, das ist in der Medizin üblich. Und das ist das, was die Medizin, auch die medizinische wissenschaftliche Literatur von unserer anderen naturwissenschaftlichen Literatur, die wir so kennen, auch unterscheidet. Da stehen Fallbeschreibungen nicht nur sehr häufig, sie sind auch sehr wichtig, weil man an Einzelfällen oft auch ganz bestimmte Entwicklung der Krankheit, ganz bestimmte Symptomatik dann auch und wichtig für die Therapie auch ermitteln kann, was funktionieren kann und was nicht. Wie gesagt, das sind so Kasuistiken, die dann relativ kurzfristig auch in die Zeitschriften kommen. Deswegen ist das auch schon veröffentlicht. Und das ist auch, fand ich, ein Beispiel, das man zwar nicht verallgemeinern kann, aber es macht darauf aufmerksam, auf das, was eben als Phänomen und was ja die Swaminathan, die WHO-Chefwissenschaftlerin, jetzt dann auch angemerkt hat, dass wir damit rechnen müssen, dass es jetzt, je mehr Menschen schon mal infiziert waren und je mehr Menschen auch geimpft werden, desto mehr diese Frage auch auftaucht und auch die Fälle auftauchen können, wo es zu einer Reinfektion kommt. Und da muss jetzt eben, muss auch die Wissenschaft ist da gefragt. Also dieses zweite Paper, was ich da mitgebracht habe aus Cleveland von der Case Western Reserve University, von einer Studie, die hat eine retrospektive Kohortenstudie gemacht. Das ist noch im Preprint in MedArchive, aber deswegen auch interessant, weil sie eine relativ große Zahl von Patienten mal untersucht und mal die Frage stellt, wie viele von den Patienten, von denen man weiß, dass sie einen Test hatten, positiv oder negativ, wie viele infizieren sich denn nach Ablauf dieser 90-Tages-Frist, wenn also man davon ausgehen kann, dass die alte Infektion abgeklungen ist in den meisten Fällen und es zu einer neuen Infektion kommt.
Und wie viel waren's?
Ja, also es ist interessant, es waren über 150.000 Patienten, die da durchgetestet wurden. Und zwar von März 2020 eben bis zum Januar 2021. Und von diesen doch vielen Patienten wurden 8.800 etwa positiv getestet, einmal positiv getestet. So, 5,9%. Entsprechend, also 6% und 94% wurden negativ getestet. So, und von diesen 8,5 oder fast 9.000 Patienten, die damals positiv getestet wurden, wurden 974, also immerhin 11%, wurden beim zweiten Test, der zum Teil bis zu 8 Monate später erfolgte, dann positiv getestet. Das heißt, sie haben sich nochmal infiziert.
Und das heißt, sie haben alle diese 8.000 Patienten dann auch nochmal getestet. Also das war die vollständige Gruppe, die sie dann verfolgt haben.
Genau. Ja, die haben die Gruppe verfolgt. Interessant waren natürlich die dann das zweite Mal positiv waren, nämlich diese 974. Und dann hat sich herausgestellt, dass die allermeisten davon eben gerade so an der Grenze sind zwischen dieser 90-Tages-Frist, dass man also nicht ganz sicher sein kann, ob die jetzt wirklich reinfiziert waren oder ob sie vielleicht einfach eine anhaltende Infektion hatten und das Virus im Körper getragen haben. Deswegen hat man das nochmal genauer hingeguckt bei diesen 974 und hat eine ganze Menge davon eben ausgeschlossen und war dann bei 56 angekommen. 56 hat man als wahrscheinlich reinfiziert angenommen von diesen fast 9000. Das ist natürlich sehr wenig. Und von diesen 56 waren etwa die Hälfte, die Symptome hatten und die andere Hälfte, die keine Symptome hatten. Und jetzt kommen wir zu den negativ getesteten, also die anfangs negativ getesteten, das waren ja dann der 94%, also viel mehr, über 140.000 Patienten. Von denen haben sich später über 4.000 tatsächlich infiziert und sind auch positiv getestet worden. So. Und wenn man das jetzt durchrechnet, dann kommt man auf die Wissenschaftler nennen das protektive Effektivität, also eine Wirksamkeit des Schutzeffekts, wenn man den Schutzeffekt so bezeichnen will, den Schutzeffekt durch die erste Infektion von knapp 80%. Wenn man nur die symptomatischen betrachtet, also wer dann auch Symptome kriegt, dann muss man sagen, dann ist der Schutzeffekt sogar bei 83%. Das heißt also, die allermeisten, die dann eine Infektion hatten, deutlich früher, hatten noch so viele Immunzellen und Antikörper, neutralisierende Antikörper im Blut, dass sie sich quasi nicht infizierten. Und die sich infizierten, hatten zum großen Teil keine Symptome. Die wurden positiv getestet, hatten aber keine Symptome. Das heißt, die Wissenschaftler werden das im Grunde als Ausweis dafür, dass die Reinfektion zwar vorkommt, dass eine erste Infektion auch nicht 100% schützt, was wir wussten, und dass man natürlich jetzt genau nochmal hingucken muss, wie sieht das bei den Impfstoffen aus? Wie ist da der Schutzeffekt? Also erstmal die gute Nachricht, es gibt einen Schutzeffekt durch die erste Infektion und der ist relativ hoch und der dauert auch an. Einige Patienten dauerte das mehr als 8 Monate, der Schutzeffekt, und sie leiten daraus den Schluss ab, dass man also, da es diesen Schutzeffekt gibt, müsse man diese Patienten jetzt in der ersten Phase wo der Impfstoff quasi auch ein knappes Gut ist, muss man diese Patienten nicht prioritär impfen. Das heißt, das ist im Prinzip ein Plädoyer, dieses Paper, dafür, dass man Menschen, die schon mal positiv getestet wurden, fragt, wie lange liegt deine Infektion zurück? Und wenn das 2-3 Monate ist, dann musst du jetzt nicht prioritär geimpft werden. Wie alt, übrigens unabhängig vom Alter hier, das ist eine Schwäche dieser Studie, dass sie eben nicht nach den Altersgruppen unterscheidet, sondern ganz allgemeine Aussagen trifft.
Kannst du uns nochmal kurz daran erinnern, wie der Schutz bei den Impfungen aussah? War der besser oder schlechter
im Vergleich zu dem, was die jetzt genau gefunden haben? Das ist genau der richtige Punkt und der wichtige Punkt. Man kann davon ausgehen, dass der Schutz durch die Impfung sehr viel besser ist. Und zwar bei allen bisher zugelassenen Impfstoffen. Das kann man, glaube ich, so ganz generell sagen. Sowohl der Antikörper-Titer ist höher. Das heißt, die Menge an Antikörpern, an effektiven, neutralisierenden Antikörpern, die gebildet werden, sind höher als bei einer natürlichen Impfung. Als auch, und dazu gibt es Daten, aber nicht so viele wie jetzt mit Antikörperdaten, als auch die Immunzellen, T-Zellen zum Beispiel, auch Gedächtnis-T-Zellen und Gedächtnis-B-Zellen werden viel stärker produziert nach einer Impfung. Das heißt, ein Impfstoff ist ein besserer Schutz von vornherein. Das heißt, da hat man noch eine, wie soll man sagen, noch eine, ein Premium-Immunschutz, den der natürlich Infizierte nicht hat. So, und das ist aber diese Aussage, ich meine, ich habe das Paper auch deswegen genommen, weil es natürlich ist eine retrospektive Studie. Man hat sich da die Patienten vorgenommen, die Testergebnisse geliefert bekommen hat. Man hat sie gar nicht selbst durchgeführt. Man hat die Daten sich nachträglich angesehen. Und das hat natürlich auch so ein bisschen seine Probleme. Zum Beispiel hat man eben keine Daten zu Altersangaben ausgewertet und so. Das ist, man muss einfach sehen, solche Studien haben Lücken und deswegen kann man das aus dieser Studie nicht verallgemeinern, obwohl es eine positive Botschaft ist, meiner Meinung nach. Und auch sicher, gerade im Hinblick auf die Impfstoffe natürlich, könnte man sich jetzt zurücklegen und sagen, okay, wenn das so verallgemeinerbar wäre, dann können wir davon ausgehen, dass der Schutzeffekt durch eine vorhergehende Impfung erstens vorhanden ist, mit großer Wahrscheinlichkeit, und dass er lange anhält. Mindestens eben 6-8 Monate. So, das wäre die Schlussfolgerung. Das kann man allerdings, glaube ich, so nicht ziehen. Und das wäre das dritte Paper, das ich mitgebracht habe. Das ist auch ein Preprint von Matt Arxiv und ist von einer Gruppe von Immunologen der Icahn School of Medicine am Mount Sinai in New York, also eine sehr erfahrene, wenn nicht vielleicht sogar die weltweit renommierteste Klinik in der Immunologie. Florian Krammer arbeitet da, ein Österreicher, mit seiner Gruppe und er ist auch vielen inzwischen bekannt, weil er auch viel mit den Impfstoffen arbeitet, auch als Berater auch unterwegs ist. Und diese Gruppe hat zusammen mit Medizinern einer Armee, einer Armeeklinik, der Naval, wie heißt sie die? Es ist das Naval Medical Research Center in Silver Spring gearbeitet und die haben sich mal angeguckt, wie ist es denn mit den Reinfektionen bei jüngeren Patienten?
Und die Altersverteilung, die ergibt sich da aus der Gruppe von Leuten, die sie betrachtet haben. Das waren Marinerekruten, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt, was hatten die so für einen Altersdurchschnitt? Das sind dann so 20-Jährige oder?
Ja, das sind natürlich dann so 18- bis 20-Jährige und ad hoc würde man sagen, okay, was hat das für eine Aussagekraft? Der Vorteil dieser Studie ist, dass es eine prospektive Studie ist. Man hat sich Rekruten angesehen, vorwiegend männlich, muss man auch dazu sagen. Also man kann auch da keine Aussagen über weibliche junge Menschen sagen, aber junge Menschen, junge Männer, die eingezogen wurden, getestet wurden, und zwar mehrfach getestet wurden. Antikörpertests wurden gemacht. Es wurde quasi ermittelt, wer von denen, die eingezogen worden ist, wer von den 3200 jungen Leuten hatte schon eine Corona-Infektion und wer hatte keine, wer ist negativ. Das hat man dann wirklich sehr genau getestet mit ELISA-Assays auch. Und dann hat man festgelegt, okay, hier ist jemand, der hat einen Immunschutz, den er mitbringt. Und da ist eine andere Gruppe von jungen Leuten, die haben keinen Immunschutz. So, und dann hat man sie in Quarantäne, unter Quarantäne gesetzt, 2 Wochen lang. Während der Quarantäne hat sich ein kleiner Teil auch infiziert. So ist das bei 18- bis 20-Jährigen. So, und dann die hat man allerdings dann ausgeschlossen. Und dann hat man nach dieser Quarantäne, bei der man eben dann 2 Gruppen wirklich bilden konnte von Menschen, die einen Immunschutz mitgebracht haben. Das waren quasi 189 seropositive Teilnehmer. Und der Rest, der große Rest von etwas über 2200, war seronegativ. Das heißt, die hatten keinen Immunschutz mitgebracht. Und dann hat man geguckt, was passiert denn in den 6 Wochen nach dieser Quarantäne. Dann haben die ihre Rekrutenausbildung gemacht und haben sich natürlich dann auch miteinander viel beschäftigt. Und sie haben natürlich auch, das steht jetzt nicht drin in dieser Studie, aber man kann davon ausgehen, dass sie natürlich ein sehr, sehr reges soziales Leben hatten, also auch nach Hause gegangen sind, jedenfalls Kontakte hatten. Und das muss auch wohl so gewesen sein, denn in diesen 6 Wochen haben sich quasi die Hälfte dieser 18- bis 20-Jährigen infiziert.
Für die Studie war das ja vermutlich ganz günstig, oder?
Für die Studie war das sehr günstig und Und weil man dann auch wirklich große Zahlen zur Verfügung hatte, die wurden allerdings nicht angewiesen, sich zu infizieren. Das war keine Challenge-Studie oder sowas, sondern die haben das ganz freiwillig gemacht. Ich fand das nur ganz bemerkenswert. Das war natürlich in der Phase, in der auch wirklich das Infektionsgeschehen in den USA extrem war und wirklich zu Zehntausenden täglich und Hunderttausende täglich auch sich Menschen infiziert haben. So, und in diesen 6 Wochen haben sich also viele infiziert und es hat sich dann herausgestellt, dass von den Seronegativen, also die, die keinen Immunschutz mitgebracht haben, die sich noch nie infiziert hatten, haben sich 48% infiziert. Und jetzt ist das Interessante, von den 189, die sich schon mal früher infiziert hatten, haben sich auch 19 wieder infiziert. Also 10% dieser Seropositiven mit Antikörpern, mit Immunzellen haben sich noch einmal infiziert. So, und das heißt natürlich, das ist ein relativ hoher Anteil, 10%. Ich habe es am Anfang erwähnt, wir haben immer wieder mal davon gehört, Reinfektionen gab es in Frankreich mit Viren aus Afrika, dann gab es welche in Brasilien, Reinfektionen, die man nachweisen konnte. Das hat man oft sehr detailliert gemacht mit genetischen Untersuchungen. Hier hat man nicht genetische Untersuchungen gemacht, aber hat dann festgestellt, ja, aufgrund unserer Tests, unserer systematischen Tests können wir sagen, diese 10% haben sich trotz einer natürlichen Infektion, die ausgestanden war, nochmal neu infiziert. Und das heißt dann, dass Reinfektionen eben häufiger vorkommen können. Denn bei diesen jungen Menschen, das muss man ja auch dazu sagen, sind diese Infektionen ja in der Regel harmlos. Waren sie natürlich auch. Keiner dieser jungen Leute, auch nicht die, die sich vorher nicht infiziert hatten, musste in die Klinik eingeliefert werden oder gar auf die Intensivstation. Keiner wurde schwer krank. Es waren alles milde bis moderate Verläufe. Es gab Symptome. Übrigens interessanterweise, das war in der Studie, die ich vorher erwähnt habe, bei der die Patienten befragt wurden nach Symptomen, hat bei der Reinfektion keiner einige Symptome wurden da genannt, aber keiner der Patienten, die sich reinfiziert hatten, hat dann über Geschmacksverlust geklagt. Also Geschmacksverlust ist offenbar bei einer Reinfektion kein Problem mehr. Es ist natürlich für viele belanglos, aber ich find's eine interessante Beobachtung. Mhm. Es deutet ein bisschen auch an, dass die Reinfektion eben anders verläuft. Wenn man Antikörper und T-Zellen im Körper hat, in einer gewissen Menge, die vielleicht dann nicht zur Neutralisation der neuen Viren reicht, aber dann eben dann doch ausreicht, um bestimmte Symptome auch zu unterdrücken.
Aber könnte dieser hohe Prozentsatz bei den jungen Leuten wirklich daran liegen, dass sich da auch ein größerer Anteil asymptomatisch bei der Erstinfektion verhält und dass dadurch die Immunantwort einfach schwächer ist?
Das kann natürlich auch sein. Generell ist es so, dass asymptomatische Covid-19-Patienten, kann man eigentlich schon fast nicht als Covid-19-Patienten bezeichnen, das sind einfach asymptomatische Corona-Infizierte. Das sind in der Regel auch Patienten, die nicht nur nichts merken von ihrer Infektion, sondern das sind oft auch Patienten, die über geringe Antikörpermengen im Blut verfügen und über eine schwache Immunantwort und deswegen natürlich auch einer größeren Gefahr der Reinfektion ausgesetzt sind als die, die eine schwerere Infektion hatten. Das kann man, glaube ich, sagen, auch aus den Studien. Wir hatten das ein oder andere Mal auch schon in diesem Podcast besprochen. Je schwerer die Infektion vor war, je schwerer die Symptome waren, desto stärker war auch die Immunantwort. Und wenn man es ausgestanden hat, dann kann man bei einer schweren Erkrankung oder bei einer moderaten Erkrankung sicher sein, dass der Antikörpertiter mit neutralisierenden Antikörpern ausreicht, um jedenfalls vor einer schweren Reinfektion zu schützen. Möglich sind auch schwere Reinfektionen. Das, wie gesagt, ist auch in der Literatur beschrieben worden. Aber sie sind extrem selten. Häufiger ist, dass man sich bei einer Reinfektion mildere Symptome hat, wie bei diesem 43-jährigen Hispanic, den wir vorhin beschrieben haben. So, das Risiko aber dieser jungen Leute, dieser Marinesoldaten, war eben etwa 1/5 das Risiko der jungen Leute, die sich früher infiziert hatten, 1/5 etwa des Risikos, wenn man quasi naiv, wenn man keinen Immunschutz hatte, was die Infektion angeht.
Und würdest du sagen, ist das viel oder wenig? Es ist ja auf jeden Fall nicht so ein gutes Ergebnis wie bei der zweiten Studie mit den 150.000 Patienten offensichtlich.
Absolut, ja, genau. Das ist relativ viel. Also das Risiko einer Reinfektion ist nach den Daten, die wir hier vorliegen haben mit den jungen Leuten, größer, als man früher angenommen hatte. Aber man muss einfach in Rechnung stellen, dass es sich hier wirklich bei den meisten ersten Infektionen, weil es eben junge Leute sind, weil sie über ein gutes Immunsystem verfügen, weil sie keine Vorerkrankungen haben in der Regel, gerade bei so Marine-Rekruten, dass sie da eine sehr schwache Infektion hatten. Man hat ja gar nicht nach der Schwere der ersten Infektion gefragt, sondern man hat einfach den Antikörper-Titer gemessen und hat herausgefunden, jawohl, die hatten eine Infektion früher schon. So. Und wie gesagt, in vielen Fällen reicht dieser Titer, den kann man nachweisen, nach vielen Monaten. Er reicht aber offenbar nicht aus, gerade bei schwachen Infektionen, also asymptomatischen Infektionen, reicht er eben nicht aus, um eine zweite Infektion zu verhindern. Und deswegen ist auch das mit der Herdenimmunität so eine Sache. Da muss man auch drüber nachdenken, nach solchen Papern. Menschen, die quasi sich zweimal infizieren können oder vielleicht dann eben auch, wenn das Virus jetzt tatsächlich länger bleiben sollte, in Varianten vielleicht auch länger bleiben sollte, dann kann man sich auch mehrfach anstecken. Und dann ist natürlich schon die Frage, dieses Konzept Herdenimmunität, das wir ja immer hier an dieser Stelle kritisch betrachtet haben, das bekommt dann immer weniger Bedeutung, weil man kann eben auch nicht ausschließen, dass diese Infizierten dann auch das Virus streuen. Das allerdings war nicht Gegenstand dieser Studie. Das kann man aus der Studie nicht schließen. Aber ich glaube, ich kann so sagen, aus dem Studium vieler Studien dazu, davon geht man eigentlich aus, dass eine natürliche Immunität, die man erwirbt, die über viele Monate anhalten kann, 6, 8 Monate, es gibt Daten von Krankenpersonal, das eben fast ein Dreivierteljahr lang geht aus Großbritannien, wo man sagen kann, ein Dreivierteljahr lang hat man einen Immunschutz auch nach einer natürlichen Infektion, und zwar einen guten Immunschutz. Das muss nicht unendlich so weitergehen. Bei der SARS-1 hatten wir damals gibt es Daten, dass man sagen kann, 2 Jahre reicht etwa der Immunschutz. Aber auch da muss man feststellen, auch da hat man eine Schwächung des Immunsystems, also eine Abnahme der Antikörpertiter festgestellt. Das ist einfach ein ganz normaler Prozess im Immunsystem. Die Antikörper werden abgebaut, das sind Peptide, Proteine, die werden abgebaut. Und die Gedächtniszellen müssen dann das übernehmen und müssen und sie halten eben dann auch nicht über viele Jahre vor. Das heißt, auch das gilt natürlich dann für die Impfung. Wir wissen heute noch nicht im Prinzip, wie lange der Immunschutz anhält der Impfung, weder bei den Messenger-RNA-Impfstoffen wie bei dem Vektorimpfstoff von AstraZeneca weiß man es nicht, wie lange er anhält. Aber es wird natürlich schon, und die Daten hat man ja, weil man Phase-1-Studien schon von Dreivierteljahr schon beendet hat, kann man natürlich sagen, das wird schon eine Weile anhalten, und über ein Jahr geht man eigentlich im Moment davon aus, dass was Fauci, der amerikanische Chefimmunologe, wenn man so will, Chefwissenschaftler für die Corona-Krise, auch gesagt hat, gerade bei den Impfstoffen kann man davon ausgehen, dass dieser Immunschutz lange anhält. Ein anderes Thema ist natürlich dann die Mutanten. Ne?
Darauf wäre ich jetzt auch wieder gekommen. Inwiefern diese Studien, die sich ja auf die klassischen Wildvarianten beziehen, verallgemeinerbar sind, wenn es jetzt Mutanten gibt, die dann vielleicht nochmal anders auf den vorhandenen Immunschutz reagieren?
Ja, und das ist ein großes Fragezeichen. Das muss man einfach so sehen. Die Angaben, die Daten, die man dazu bekommt, die Studien, die so häppchenweise jetzt ja auch veröffentlicht werden, die geben keine klare Antwort. Das muss man so im Moment klipp und klar sagen. Es gibt Varianten wie die südafrikanische Variante, die bei uns relativ dünn verbreitet, also 1,5% etwa, ein Anteil im Moment, die sich nicht so rasend schnell ausbreitet wie die britische, die B117-Variante. Bei dieser südafrikanischen Variante weiß man, das ist eine Immune-Escape-Variante, eine Flucht- Mutante. Das heißt, sie entzieht sich dem Immunsystem, zumindest teilweise, nicht grundsätzlich, entzieht sich dem Immunsystem auch nach einer Impfung, was natürlich Probleme bereitet. Deswegen hat Südafrika auch die Impfkampagne da zumindest ausgesetzt für eine gewisse Zeit. Das muss man sehen, wie das weitergeht. Man hat geringeren Antikörpertiter festgestellt. Man hat selten nach den T-Zellen geguckt, die ja auch einen Schutz bieten. Deswegen kann man so eine abschließende Beurteilung da noch überhaupt gar nicht vornehmen. Aber klar ist, du hast ganz am Anfang erwähnt, diese Warnung von Swaminathan, von der WHO, der Chefwissenschaftlerin, vor kurzem, eine Reinfektionsmöglichkeit, die beruht auch auf solchen Impfstoffstudien, in dem Fall von Novavax, die in Südafrika durchgeführt worden ist, wo man gezeigt hat, und zwar nicht mit dieser Mutante, nicht bei der Impfstoffgruppe, sondern bei der Placebo-Gruppe gezeigt hat, jawohl, eine natürliche Infektion, die man dort durchgemacht hat, mit der normalen Variante, schützt quasi gar nicht mehr vor einer Reinfektion mit der südafrikanischen Variante, der B1351-Variante. Das ist eine kritische Variante, was die Immunität angeht und was den Impfschutz angeht. Da wird man genau ein Auge drauf haben müssen, wie das weitergeht. Und das wird auch wahrscheinlich nicht die einzige und ist auch nicht die einzige Immun-Escape-Mutante. Wenn wir da Probleme kriegen sollten mit weiteren, dann muss man natürlich, und das ist ja längst bei den Impfstoffherstellern schon auf dem Plan und das läuft auch schon in Experimenten, also im Labor, dass man natürlich Booster vorbereitet, also dritte Impfdosen vorbereitet, die den Varianten dann angepasst sind. Das ist bei dem mRNA-Impfstoff sehr viel einfacher möglich als bei anderen Impfstoffen, bei den klassischen Impfstoffen, die die Chinesen oder die Russen zum Beispiel, die Chinesen vor allem haben, diese Totimpfstoffe. Also mit den mRNA-Impfstoffen haben wir zurzeit einen Riesenvorteil. Das wird auch bei dem AstraZeneca-Impfstoff ganz einfach möglich sein, weil es auch ein genbasierter Impfstoff ist, wird man den anpassen können. Man kann das mit den Impfstoffen, muss man sich, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Da wird man adaptieren können an diese neuen Varianten. Nur man muss es halt genau im Blick haben. Man muss diese Varianten genau auch überprüfen. Und die werden jetzt ja auch in Labor getestet. Die werden epidemiologisch nochmal unter die Lupe genommen. Man kann nur hoffen, dass man da immer so ein bisschen vor der Welle ist quasi. Das wäre eigentlich das Ziel, dass man da vor dieser Welle nicht nur was das Infektionsgeschehen angeht, sondern eben auch was den Immunschutz betrifft.
Also letztendlich nochmal ein klares Plädoyer für die Impfung, die da einen besseren Schutz liefert, zusammengefasst. Kann man vielleicht nochmal als Kernaussagen rausziehen, Reinfektionen sind möglich. Da gibt es jetzt viele Fälle, die man beobachtet hat. Eine Studie aus Cleveland hat gefunden, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch zu sein scheint und dass die Zweitinfektionen weniger schwer verlaufen. Das ist ja schon mal eine sehr gute Nachricht. Und die dritte Studie, über die wir geredet haben, die weist darauf hin, dass der Anteil der Reinfektion bei jungen Menschen höher sein könnte, wobei man da natürlich auch im Kopf behalten muss, dass da der Verlauf auch im Großen und Ganzen meistens sehr wenig schwer ist, viele asymptomatische Fälle. Insofern würde ich denken, insgesamt vielleicht kann man dann hier doch mal wieder positiv gestimmt rausgehen. Also es ist natürlich etwas, worüber man sich Sorgen machen muss, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt damit rechnen müssen, dass der Immunschutz komplett wertlos ist. Das ist absolut nicht der Fall. Und wenn sich jetzt viele Menschen impfen lassen, dann ändert sich nichts an der Aussicht, dass die Pandemie auf diese Weise mit einer umfassend erworbenen Immunität dann hoffentlich bald doch überstanden sein sollte. Kann ich das so positiv als Ausblick zusammenfassen?
Ich meine, man kann das gar nicht, das ist perfekt zusammengefasst. Und ich würde auch sagen, das ist wirklich am Horizont, muss man sagen, kann man eigentlich das Ganze im Moment, die ganze Entwicklung nur positiv sehen. Dass wir jetzt über die Mutanten so intensiv sprechen, dass sie so intensiv erforscht werden, dass Genom-Surveillance-Programme aufgesetzt werden, dass der Staat da Geld investiert. Das sind alles Entwicklungen, die in die richtige Richtung gehen. Wie gesagt, man muss gucken, bei dieser Pandemie hat sich ja gezeigt, entscheidend ist immer, dass man früh dran ist, dass man möglichst früh dran ist. Bei den Schnelltests zum Beispiel finde ich, wir haben letztes Jahr schon drüber gesprochen, sind wir eigentlich viel zu spät dran. Das nehme ich die Industrie und die Politik ein, viel zu lange dran, viel zu lange gewartet, um das voranzutreiben. Bei diesen Genomuntersuchungen muss man auch sagen, hat man lange gewartet und hat jetzt reagiert und wird hoffentlich auch die Voraussetzungen geschaffen haben, dass wir das besser überwachen können, dass wir das im Blick haben. Aber es ist ein globales Geschehen und weil die Forschung eben global sehr aktiv ist im Moment, das muss man einfach sehen, viele Institute, viele Wissenschaftler, viele Mediziner auch, die sich damit beschäftigen, bin ich eigentlich auch positiv. Und wenn die Industrie dann mit der Produktion schnell macht und hinterherkommt und dann noch ein bisschen aufrüstet, meinetwegen auch mit staatlicher Hilfe, dann kriegen wir das mit der Impfung auch schneller hin, hoffentlich,
das als ist
das
doch
viele befürchten.
Ein schönes Schlusswort, denn wir haben heute, glaube ich, mal wieder einen neuen Längenrekord aufgestellt, was heißt, dass unsere Zeit jetzt leider um ist. Vielen Dank an dich, lieber Joachim. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Wir sagen es ja immer wieder, wenn Sie Fragen haben, Anregungen, vielleicht auch Korrekturen, wenn wir an der einen oder Stelle, an anderen Stelle mal irgendwas Falsches gesagt haben sollten, dann schreiben Sie uns unter wissenschaft@faz.de. Das machen Sie schon immer wieder. Wir freuen uns sehr. Ich muss mich gleich entschuldigen, dass wir nicht immer sofort antworten, aber wir lesen alles und die Antworten, die kommen noch. Wir greifen auch gerne alles auf, was Sie uns mitteilen und ja, würden uns freuen, wenn dieser Dialog auch weiterhin bestehen bliebe. Dann würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Sie uns nicht verpassen, dann können Sie uns abonnieren bei allen Podcatchern und insofern wünsche ich Ihnen bis dahin jetzt erstmal alles Gute und bleiben Sie gesund. Tschüss.
Und ich sage auch Tschüss und bleiben Sie gesund.
Dieser Podcast wurde präsentiert von Skoda und vom neuen Enyaq iV80, der per Schnellladung in nur 40 Minuten wieder von 10% auf bis zu 80% geladen ist. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda auf skoda.de/flotte-enyaq.